Moin und herzlich willkommen zu einem DVD-Special. Heute beschäftigen wir uns mit den neuen und nächsten Generationen. Generationen im Wandel. Denn die Frage ist, was passiert, wenn der Übergang, der Verkauf oder die Nachfolge im Allgemeinen nicht reibungslos verläuft? Welche Schritte sind denn überhaupt erforderlich, um den Nachfolgeprozess erfolgreich zu gestalten und das Unternehmen tatsächlich erfolgreich und nachhaltig in die Zukunft zu führen? Diesem Thema widme ich mit meinem Gesprächspartner Carsten Bergmann. Carsten Bergmann ist Chefredakteur der Neuen Presse und die NP ist auch Partner dieses WVD-Specials. Wir werden mit unterschiedlichen Unternehmen, mit der alten und der neuen Generation in unterschiedlichen Konstellationen in den Austausch gehen, um zu schauen, wie hat die Nachfolge begonnen, was waren wirklich erfolgreiche Prinzipien beziehungsweise was sind eigentlich die großen Herausforderungen. Starten tun wir diese Staffel, dieses Special mit zwei wirklich wundervollen Gästen, weil auch hier etwas ganz Besonderes ansteht. Wir starten mit den Unternehmerverbänden Niedersachsen. Dr. Volker Müller als wirklich Galionsfigur seit 40 Jahren am Steuerrad, würde man sagen, hat sehr, sehr viel nicht nur durchgemacht mit den Unternehmerverbänden, sondern vor allem extrem viel erreicht. In seine Nachfolge tritt Benedikt Hüppe. Aber generell ist ganz viel im Wechsel passiert, es sind spannende Geschichten und freut euch auf eine wirklich abwechslungsreiche Folge, wo wir zu viert in den Austausch gehen. Ich gemeinsam mit Carsten Bergmann, mit Volker und Benedikt. Lasst uns mit der ersten Folge Generation im Wandel starten. Los geht's! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute zu einem Special und ich freue mich ganz besonders darauf, denn wir sprechen über das Thema Generationen im Wandel. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe meinen Interviewpartner Carsten Bergmann neben mir, der auch schon in einer der anderen Folgen in dem Klassikformat zu Gast war. Gemeinsam gehen wir auf unterschiedliche Gespräche ein mit unterschiedlichen Personen und heute starten wir das Ganze mit den Vertretern von den Unternehmerverbänden Niedersachsen, mit Dr. Volker Müller und mit Benedikt Hüppe. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen alle in der Runde. Ich freue mich auf die Folge. Carsten, dich kennen wir ja so ein bisschen tatsächlich. Dementsprechend würde ich die Vorstellung, um sozusagen die Zeit direkt einzusparen, so ein bisschen überspringen und würde den Ball, Volker, erstmal in deine Richtung geben. Einmal eine ganz kurze Vorstellung zu deiner Person, bevor wir dann an Benedikt weitergeben und dann in unser Kennenlernspiel einsteigen.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin Volker Müller, bin noch 68 Jahre alt, seit 40 Jahren bei den Unternehmerverbänden und dem Institut der Norddeutschen Wirtschaft, bin verheiratet, habe 4 Kinder und habe nach dieser langen Zeit Hannover als meine Wahlheimat und meine Lieblingsheimat gewonnen.
Benedikt, stell dich auch mal ganz kurz vor für unsere Zuhörer.
Ja, gerne. Mein Name ist Benedikt Hüppe. Ich bin 36 Jahre alt, also fast halb so alt wie Volker. bin aber auch verheiratet, habe 2 kleine Kinder und bin jetzt hier auch in Hannover schon seit einigen Jahren, bin gebürtiger Lipper, komme aus Detmold. Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf zukommen, was den Unterschied zwischen Lippern und Schwaben ausmacht. Da gibt es einen wesentlichen, gehe ich gerne drauf ein. Und ansonsten freue ich mich auch, dass ich hier sein darf. Danke.
Ich merke aber schon, trotzdem verheiratet, hat er gesagt. Hast du das gehört? Mir ging das beim letzten Mal aus. Ich habe mich auch um Kopf und Kragen gesprochen. Also alles, was danach, da habe ich auch gedacht. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich auf ein tolles Gespräch mit euch.
Absolut. Und es kann ja nur besser werden. Wir machen ja immer das Spiel Two Truths, One Lie in diesem Format, weil wir mehr sind. One Truth, One Lie, sozusagen 2 Anekdoten aus eurem Leben, wovon eine gelogen ist. Ich freue mich tatsächlich wirklich zu hören, was ihr uns mitgebracht habt, welche 2 Geschichten. Carsten und ich gehen so ein bisschen mal auf Ratetour. Ich würde mal sagen, Benedikt, fangen wir mit dir an. Spielen wir das Thema mal über Kreuz zurück.
Also eine wirklich wichtige Anekdote in meinem Leben ist, wie sind meine Frau und ich eigentlich dann in einer Beziehung gelandet? Und das war ganz lustig, wie das in so einem Studium so ist. Man trifft sich bei einem Trinkspiel, Flunkyball, kennt der ein oder andere vielleicht, oder Flunkyball ist es manchmal auch genannt. Ja, und da hatte ich einfach ein sensationelles Spiel und meine Frau hat gezeigt, dass sie auch ein Bier trinken kann und damit war das für uns eigentlich gesetzt. Das wäre so meine Anekdote Nummer 1.
Okay.
Ja, Lipper sind hart am Glas, ne? Ich kenne zwar nur Looping Louis, aber das ist schon.
Nee, Flunky kenne ich noch.
Flunkyball, okay. Kennst du auch?
Was ist Anekdote Nummer 2?
Anekdote Nummer 2 ist, da ich ja im Bereich der Politik unterwegs bin, habe ich das von klein an auf gemacht. Also ich habe in der Schule schon als Schülersprecher gearbeitet oder mich engagiert. Und im Studium bin ich nachher über Studierendenparlament auch in den AStA gekommen und habe dort versucht, die politischen Geschicke meiner Universität zu verändern. Spannende Jahre.
Boah, ich würde sagen, bevor wir raten, lass uns mal kurz zur Folge übergehen, weil ich muss darüber nachdenken, ja, was wir tatsächlich
Benedikt zu mal sagen. Sacken lassen. Warum maximal weit auseinander, muss ich sagen.
Volker, welche zwei Anekdoten hast du mitgebracht?
Ich bin immer noch dabei zu überlegen, welche bei war oder nicht und wie weit ich da mithalten kann. Also ich habe zwei Anekdoten mit Auslandsbezug und die erste ist, und das war wirklich harter Tobak, ich bin gleich zu Beginn meiner neuen Funktion viel mit Politik im Ausland gewesen und wir waren gerade am Anfang auch in China. Und China war immer, es war immer schwierig, mal mit Visum, mal ohne Visum. Und ich bin jetzt, glaube ich, das 25. Mal in China gewesen. Und am Anfang hatten wir eine Situation, die war völlig schräg. Da bin ich mit dem Ministerpräsidenten, wir sind aus dem Flugzeug raus und dann steht meistens noch, bevor es wieder zur Passkontrolle geht etc., der Botschafter und mit dem Generalkonsul meistens noch dazu und empfängt uns. Und ich war gerade mit dem MP am Reden, dann standen zwei Polizisten, vermute ich mal, also ich habe es gar nicht genau einschätzen können, und haben mich rausgeholt, mitten aus dem Gespräch, und weder Botschafter noch irgendjemand wusste, was zu tun ist, und haben mich mitgenommen. Und da hat auch kein Mensch irgendwie gesagt, ja mal halt. Und nein, ich war plötzlich separiert und wurde in den Raum gesetzt und niemand wusste, ich schon gar nicht, worum es eigentlich ging. Und dann wurde ein Dolmetscher besorgt und mit diesem Dolmetscher konnte ich nicht wirklich reden. Der sprach Deutsch, aber der war überhaupt nicht bereit, sich mit mir auszutauschen. Also das war wirklich schräg. Und dann wurde ich befragt, das hat eine halbe Stunde etwa gedauert, halbe Stunde Wartezeit, also die Stunde war rum. Und danach hat man meinen Pass nochmal angeguckt und hat sich bedankt. Und dann ging es weiter und der Botschafter hat da gewartet, hat auch versucht, was zu tun. Die haben den nicht zu mir gelassen. Also es war eine völlig schräge Situation und ich weiß bis heute nicht, was am Ende der Hintergrund war. Also das war die erste Geschichte. Da war ich auch relativ jung, das war Anfang der 2000er. Und die zweite Geschichte ist, dass man, ich bin ja Saarländer und wir haben einfach mal gedacht, wir gründen einen Verein der Freunde des Saarlandes in Hannover. Und dann haben wir das gemacht, haben eine Vereinssatzung gemacht und dann haben wir gesagt, jetzt melden wir das beim Vereinsregister an in Hannover. Ich war der Vorsitzende, war alles nett. Und dann haben wir das angemeldet und 6 Wochen später bekomme ich einen Brief. Alle Titel, Ordenszeichen, sehr geehrter Herr Müller, betrifft Anmeldung eines Ausländervereins. Och, habe ich gedacht, die müssen ja die Satzung lesen können. Der Verein hieß zwar Savoir Vivre statt Savoir Vivre und habe gesagt, wir antworten einfach nicht. Und 6 Wochen später kam das nächste Schreiben, schon etwas schärfer formuliert. Wenn Sie nicht bis zum, dann Zwangsandrohung, Schließung des Vereins, Ausschluss, Zwangsgelder und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, also die müssen ja eine Satzung lesen können, auch wenn der Bearbeiter erkennbar nicht deutsche Herkunft hatte. Und wir haben nichts gemacht. Und irgendwann saß ich dann neben dem Oberbürgermeister und habe ihm die Geschichte erzählt. Und dann hat der Hund sich tatsächlich das Aktenzeichen aufgeschrieben. Und dann schrieb mir irgendwann der heutige Ministerpräsident, dass man nun auch in Hannover doch zur Kenntnis nehmen wolle, dass das Saarland zu Deutschland gehöre. Und nachdem es in der Saarbrücker Zeitung einen einseitigen Artikel darüber gegeben hat, wie man in Hannover mit Saarländern umgeht, war das dann am Ende die Story beendet.
Also so ein Skandal hätte es ja bei uns in der Neuen Presse, wären ja 4 Seiten draus geworden. Das wäre ja mindestens damals.
Boah, ausgeschlachtet. Ja. Obwohl ich tatsächlich, ich glaube, bei Volker würde ich mich, das Thema 2 war die Lüge, vielleicht nicht alles, aber ein Teil davon. Ich glaube, China, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mal so ein paar Sachen selbst schon in Nizza erlebt am Flughafen.
Nizza, China ist ja quasi.
Es ist eben das gleiche
System.
Alles um die Ecke.
Madrid oder Mailand, ja. Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien. Das wäre mein Tipp auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde auch bei der 2 bleiben als Lüge bei Thema Asta bei Benedikt. Was sagst du?
Ja, also Volker ist ja Jurist. Also diese Nummer mit Saarland aussitzen und so, das machst du ja eigentlich, wenn... Ich glaube halt eher tatsächlich die China-Nummer. Na, glaube ich, dass da ein Teil von geflunkert ist. Und Flunkyball hast du garantiert gespielt. Aber das glaube ich, da lasse ich mich später mal überraschen. Hä? Auf jeden Fall muss ich sagen, sensationell vorgetragen.
Ist schwierig, also sehr, sehr schwierig. Ja. Deine habe ich richtig geraten, glaube ich, damals. Ne?
Naja, aber auch nur in Teil, nur weil du mir den Debattierclub nicht geglaubt hast.
Wir lösen nachher auf, wir machen den Doppeltipp 2 als Lüge, mal sehen, ob wir richtig sind. Nee, du hast China gesagt als Lüge, ne? Bei China. Volker sind wir uns uneinig. Ja, ja. Läuft ja bei uns. Ich würde sagen, lass uns in die Folge einsteigen.
Wollte ich auch gerade sagen. Gehen wir jetzt mal in die definitiv sichere Wahrheit über. Und Volker, ich würde gerne an der Stelle erstmal bei dir beginnen. Wir kennen uns ja jetzt ja auch schon einige Jahre und haben auch schon viel miteinander erlebt und verbracht. Na klar, mir als UVN ist mir ein Begriff. Ich habe mich da ja auch intensiv mit beschäftigt, aber viele, mit denen ich über die UVN dann auch nochmal spreche, die fragen, was ist denn das überhaupt? Welche Funktion ist denn dahinter? Magst du mal bitte in 1, 2, vielleicht 3 Sätzen erklären, was denn genau die UVN sind?
Die UVN ist die Abkürzung für Unternehmerverbände Niedersachsen. Das ist die Spitzenorganisation der niedersächsischen Wirtschaft. Dort sind alle wesentlichen Verbände, Arbeitgeberverbände, Wirtschaftsverbände, regionale Arbeitgeberverbände zusammengeschlossen und versuchen, das Know-how zu bündeln, um der Politik entsprechend Unterstützung anzubieten bei Gesetzesvorhaben, bei Richtlinien. Denn so viel Know-how kann man gar nicht als Externer sammeln, um wirklich zu wissen, welche Konsequenzen das hat. Und diese UVN als Spitzenorganisation sind ein Verband der Verbände. Das heißt, wir haben nicht direkt mit den Unternehmen zu tun. Und bei uns gibt es noch das Institut der Norddeutschen Wirtschaft, beide in Bürogemeinschaft mit UVN. Und da haben wir eben Unternehmen als Mitglieder. Und das Schöne ist, in den letzten Jahrzehnten ist eben aus 60 Verbänden, bei UVN sind 102 heute geworden, und aus rund 150 Unternehmen beim Institut der Norddeutschen Wirtschaft sind heute 740 Unternehmen geworden. Das heißt, wir haben Wachstum gehabt und das hat auch die Möglichkeit von UVN gehört zu werden deutlich erhöht.
Ja, vor allen Dingen kann ich mich gut dran erinnern in der Corona-Krise. Das war halt eine dieser vielen Gigakrisen, die du auch in der ganzen Zeit begleitet hast und auch bekämpft hast. Finanzkrise, Corona-Krise, was ich schon gesagt habe, und noch viele, viele weitere außerordentliche Situationen. Wenn du mal zurückblickst, was waren denn für dich in deiner Zeit die prägendsten Momente als Hauptgeschäftsführer?
Na, das fing gleich am Anfang an, denn ich bin ja 2000 Hauptgeschäftsführer geworden mit der Eröffnung der Expo. Das war im Vorhinein, das ging ja 90 los mit dieser sagenhaften Abstimmung. Am Ende haben wir die Expo bekommen, weil die DDR mit ihrer Stimme für uns gestimmt hat, die dann kurz danach gar keine mehr gehabt hätte. Und damals gegen Kanada, damit fing es an. Das Zweite war, dass dann plötzlich in dieser Stadt noch gar keine Euphorie entstand, sondern man hat eine Abstimmung gemacht, wollen wir so ein Großereignis überhaupt? Und ich glaube, es ging am Ende aus 52% zu 48, so in etwa. Aber es war richtig knapp und da haben wir uns extrem engagiert. So, und dann ging es eben 2000 los und bis dahin ist so viel in Hannover verändert worden, was diese Stadt noch weltoffener gemacht hat, was diese Stadt auch lockerer gemacht hat, Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, sensationell, wenn sie es nicht heute wieder schafft, diesen wunderbaren inneren Ring kaputt zu machen, statt ihn wirklich zu nutzen.
Der prägendste Moment für dich in der gesamten Zeit, das war, du hast es sofort angesprochen, die Expo.
Damit fing es
an. Mit der globalen Scheinkraft für Hannover, für die Landeshauptstadt.
Und vielleicht eins noch, wir haben das mal selber untersucht. ja, die Krisen, 2000, Dotcom-Blase, New Economy, Old Economy. Man glaubte, dass bestimmte Industriezweige einfach nicht mehr in sind. Das war, man hat sich völlig vertan. Diese Blase ist geplatzt und hat uns richtig nach unten gezogen. 2004 hatten wir die nächste Krise. Dann ging es 2007, 2008 mit der Finanzkrise los. Und dann haben wir was erlebt, was ich nie für möglich gehalten habe. Es war bis dahin ja oft ideologisch gegeneinander, Gewerkschaften gegen Arbeitgeber, rechte Politik gegen linke Politik und diese Dinge. Und dann war man plötzlich mitten in dieser Finanzkrise und dann haben sich Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Politik zusammengesetzt und haben was erfunden, was es nirgends in Europa so gab. Wir haben nämlich das Kurzarbeitergeld, das man schon kannte, aufgepeppt mit den Sozialversicherungskosten. Und das hat ein Ergebnis gehabt, das niemand so richtig erwartet hatte. Plötzlich haben die Unternehmen sich nicht von ihren Leuten getrennt, sondern die haben gesagt, in dieser Krise bei den Voraussetzungen, wir halten euch. Und als die Krise dann rum war, als es 2009 richtig wieder losging, war die deutsche Wirtschaft die einzige Wirtschaft, die in der Lage war, sofort durchzustarten. Die Leute waren da, sie waren motiviert, weil auch eine gewisse Dankbarkeit da war, dass man zusammengehalten hat. Und das hat Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik das erste Mal zusammengeführt. Und als dann 2015 die ganze Flüchtlingsthematik hochkam und es eine Sondersitzung im Landtag gab, wo man geben sollte, wo man dann darüber diskutiert, wie damit umzugehen ist. Und dann hatten wir so einen kleinen Kreis, evangelisch-katholische Kirche, Gewerkschaften, Arbeitgeber. Wir haben gesagt, wir können doch nicht zulassen, dass so ein dramatisches Thema in der politischen Auseinandersetzung zerrieben wird. Und dann haben wir eine ganzseitige Anzeige in der Hatz gestartet. Es war, glaube ich, die NPD.
Ach, das gar ist, nicht. Ich verzeih, da war ich noch nicht da.
Ja, daran liegt es natürlich. Und haben gesagt, Leute, halte das bitte aus dem politischen Diskurs raus, lass uns gemeinsam was machen. Und dann kam der MP und die anderen Parteien auf uns zu, ob wir nicht Niedersachsen-Pakt an beginnen. Und dann halt die Corona-Zeit, das war für uns Verbände eigentlich eine absolute Hochzeit. Benedikt kann sich gut erinnern, wir haben jedes Wochenende zusammengesessen und haben geguckt, waren mit Politik im Kontakt, was gibt es Neues, in welche Richtung geht, warum ist das gut, warum ist es vielleicht nicht gut, können wir helfen. Und wir haben jeden Sonntag quasi die neuen Regeln, die ab nächste Woche dann gelten sollten, schon am Sonntag zu unseren Leuten geschickt, die unheimlich dankbar waren. Und das Ergebnis war diese 70-Jahres-Beilage bei den Matzak-Zeitungen. Mhm. 80 Seiten Beilage für ein 70-jähriges Jubiläum. Das heißt, so viele Anzeigen. Und was da an positives Feedback von unseren Mitgliedern zurückgekommen ist, sowas hatte ich bis dahin noch nie erlebt.
Naja, vor allen Dingen, es war ja die Corona-Zeit. Dort haben wir ja sehr viel und intensiv uns ausgetauscht. Wenn man dann direkt am Tisch der Macht mit dem Ministerpräsidenten, mit allen wirklichen Entscheidern sitzt und mitgestaltet, wie können die Corona-Regeln ausgestaltet werden, wie können sie umgesetzt werden? Das war so in meiner Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, so der vorläufige Höhepunkt tatsächlich in der Wahrnehmung der UVN hier in Hannover und in Niedersachsen.
Ja, und da brauchst du natürlich auch einen Partner in der Politik. Also ich habe mit meinem Kollegen zum Beispiel in Baden-Württemberg geredet, als ich dem sagte, dass wir wöchentlich jeden Dienstagmorgen von 8 bis 9.30 Uhr zusammensitzen mit MP, stellvertretend MP oder stellvertretenden Ministerpräsidentin und Wirtschaftsminister, Sozialminister und Umweltminister. Ja, da sagt er, das schaffen wir, wenn es hochkommt, mal einmal im Jahr. Und wir haben das wöchentlich, später zweiwöchentlich gemacht. Und das hat hier in Niedersachsen eine ganz besondere Gesprächskultur hervorgebracht, auch mit der Opposition, weil wir waren alle wirklich auf einem gemeinsamen Wege. Es hat manchmal Situationen gegeben, die waren blöd, als dann die Baumärkte um uns herum offen waren. Und unsere waren zu, also gegen unseren Rat und alle dann nach Nordrhein-Westfalen, nach Bremen gefahren sind, um da einzukaufen. Sowas war dann doof oder auch mit den Möbelhäusern hatten wir ähnliche Situationen. Aber im Wesentlichen haben wir wirklich ordentlich miteinander funktioniert Und ich glaube, das hat auch mit handelnden Personen zu tun.
Mit absoluter Sicherheit, glaube ich. Und ich glaube auch, was wirklich spannend ist, Benedikt, wenn du jetzt zum Beispiel die Themen betrachtest, die es auch gerade Volker aufwirkt, und wir uns mit den aktuellen Themen so ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Wir haben es mit Energiethemen zu tun, wir haben es mit demografischem Wandel zu tun, großen Digitalisierungsumbrüchen, die Industrie steht eh hier auch gerade in Niedersachsen vor starken Herausforderungen. Welche Themen schaust du dir gerade an oder welche hast du dir eigentlich so ein bisschen vor die Brust genommen? Weil das eine ist, oder korrigiert mich, wenn wir so ein bisschen nach hinten blicken, habe ich oft das Gefühl, dass die Themen eher an uns herangetragen worden sind, also dass man sie eher reaktiv beantwortet hat. Also sie sind da gewesen, wir haben sie uns angeguckt und wir haben sie gelöst, Finanzkrise, Corona-Krise etc. etc. Jetzt geht es ja darum, irgendwie proaktiv ganz viele Themen anzugehen. Welche sind eigentlich jetzt wirklich gerade bei euch prägend? Also was sind eigentlich die Themen, wo jetzt auch gerade eine hohe Nachfrage da ist, wo eigentlich gegenüber der Politik ihr eingesetzt werdet, um bessere, was ich, Bedingungen zu verhandeln, andere sozusagen Argumente vorzubringen. Welche Themen sind das und welche sind auch mehr oder weniger am Ende des Tages auch die deinen? Also weil es verändert sich ja schon viel von dem sozusagen alten Gespann zum neuen wahrscheinlich. Oder das ist ja meistens so, man tickt ja nicht eins zu eins gleich. Wie siehst du das gerade, wenn du so ein bisschen auf die Themenlandschaft guckst?
Also wenn du dir die Themenlandschaft anguckst, dann gibt es ein paar Themen, die gibt es schon etwas länger, die bleiben aber leider. Und da ist ganz vorne die Frage der Energieversorgung, also nicht nur Verfügbarkeit von Energie, sondern auch bezahlbare Energie. Man darf immer nicht vergessen, wir haben, wenn wir als Verbraucher uns darüber ärgern, ob wir jetzt 30 oder 32 Cent die Kilowattstunde bezahlen, das ist für ein energieintensives Unternehmen ein ganz massiver Unterschied, was am Ende auch sich in den Produktstückkosten abbildet und die Frage nachher auch ganz im Kern beantwortet, kann man solche Produkte eigentlich noch in Deutschland oder eben konkret in Niedersachsen haben oder nicht? Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir diese Verfügbarkeit haben müssen. Also Stichwort Resilienz, was wir aus der Vergangenheit auch gemerkt haben, wenn wir auch vorhin über die Finanzkrise gesprochen haben, ein großer Teil davon war eben auch, dass wir eine vernünftige Industriestruktur in Deutschland hatten, die uns dann auch durch die Finanzkrise geführt hat und am Ende auch über eine Corona-Pandemie ein Stück weit mittragen konnte, weil einfach dort Umsätze gelaufen sind, die in so in einer vernünftigen Dienstleistungsberatungssituation so nicht mehr darstellbar waren. Also sind andere Länder auf anderem Wege gewesen und wir Deutschen haben da eben diese Sondersituation gehabt, die für uns sehr positiv war. Jetzt gerade muss man aber sagen, wir haben Deutschland wieder einen Sonderweg. Die Frage, wie wir Energiewende oder auch Klimaneutralität, Energiewende ist für mich ein Teil, ein Baustein für das Thema übergeordnet Klimaneutralität. Und da sind wir Deutschen scheinbar, oder was heißt scheinbar, in meiner Wahrnehmung deutlich wahrnehmbar, sind wir auf einem Sonderweg unterwegs. Denn andere Länder, nicht nur auf der Welt, sondern auch in Europa, gehen dieses Thema anders an. Und wenn man jetzt sagen würde, und das höre ich aus der Politik häufiger, wir sind hier von exogenen Schocks getrieben, deswegen haben wir jetzt gerade Nullwachstum in Deutschland. Dann kann ich nur sagen, wer sich die Statistiken anguckt, in anderen europäischen Ländern geht es deutlich positiver zu. Da sind einige Prozente Wachstum dran, sodass man schon am Ende auf den Punkt kommen muss, wir Deutschen haben scheinbar einen falschen Weg eingeschlagen und müssen da jetzt einiges korrigieren. Das mal so als konkretes Beispiel aus dem Sektor der Energie. Da gehört noch vieles mehr dazu. Wenn ich sage, ich muss jetzt investieren, ich muss in klimaneutrale Technologie, dann muss ich natürlich auch viel Geld in die Hand nehmen. Da muss ich auch schauen, wie lässt sich nachher eine Investition auch rechtfertigen? Wie lässt sie sich überhaupt darstellen? Und da nehmen wir eben wahr, das Stichwort Genehmigungsverfahren, also die ganze Diskussion, die wir auch als Privatpersonen mitnehmen, ob eine Brücke Ersatz gebaut werden kann oder nicht. Also eine Brücke, die eh schon da war, die jetzt kaputt ist, die erneuert werden muss, dass man da ein komplettes Genehmigungsverfahren nochmal machen muss und nicht sagen kann, naja, die Vögel werden die letzten 30 Jahre gewusst haben, dass da eine Brücke ist, dann erneuere ich die jetzt nach dem ähnlichen Standard, bringe sie natürlich auf den Stand der Technik, aber mach sie jetzt nicht besonders anders. Das hinterlässt dann viele Fragezeichen bei Unternehmen, wenn man dann sagt, nee, das muss aber anders geprüft werden. Und wir haben das eben auch im Februar 2022 gemerkt, als dann auch eben der Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat, der bis heute ja andauert, wo wir aber dann gemerkt haben, wie abhängig wir sind in dieser geopolitischen Situation, wie schwierig es war, allein durch die Genehmigung zu bekommen, zum Beispiel über einen Brennstoffwechsel nachzudenken. Also wenn ihr ein Unternehmen habt, was sehr energieintensiv ist, aufgrund von temperaturgeführten Prozessen, sie müssen einschmelzen, irgendwelche anderen Themen machen, dann kann man dafür natürlich fossile Energie nehmen, man kann Strom nehmen dafür. Und diesen Wechsel des Brennstoffes von Erdgas beispielsweise auf Kohle, auf Öl, als Brücke, um nachher vielleicht irgendwann mal auf Strom vernünftig zu kommen, das war unglaublich herausfordernd für die Unternehmen, bis hin zu, dass einige die Genehmigung nicht bekommen haben, weil es sich um Gefahrstoffe handelt und dergleichen mehr. Und wo man dann auch so ein bisschen fragend steht und sagt, naja, wie soll ich das denn als Unternehmer tun? Und da kommen wir dann wieder ins Spiel, dass wir versuchen, eben so ein bisschen wie so ein Think Tank nachzudenken, was gibt es eigentlich an Optionen? Was können wir mit den Genehmigungsbehörden schon mal als groben Rahmen vorab stimmen, sodass dann die Unternehmer ein bisschen mehr Verlässlichkeit haben bei den Themen? Also warum, sie werden keine Genehmigung anfragen, wenn sie eh von vornherein wissen, dass sie die nicht bekommen werden. Sondern da konnten wir ein Stück weit mithelfen. Ja, und bei den politischen Rahmenbedingungen jetzt beim Thema Energiewende, wir werden einige unangenehme Entscheidungen treffen müssen, denn das Geld können wir auch nur einmal ausgeben. Und mein Bauchgefühl ist, die Wirtschaft ist auf einem massiven Transformationsweg, der ist eingeschlagen, der wird sich auch von nicht zurückgehen lassen. Aber wir stecken jetzt auf so einer Brücke. Wir sind jetzt auf dem Übergangsweg und wir wissen nicht genau, wie lang ist diese Brücke und wie stabil ist sie, also wie lange trägt sie eigentlich jetzt noch. Und deswegen wäre mein Gefühl, um da eben auch ein bisschen in diesem Bild zu bleiben, wir müssen schnellstmöglich rüber über diese Brücke von der alten Welt in die neue Welt. Und dann müssen wir eben auch mit dem Staat im Zweifel helfen. Denn das sind die Strukturen, die wir auch irgendwo staatlich angereizt haben, dass diese Transformation jetzt so schnell geht. Aber wir können gerne noch über andere Themen, zum Beispiel Elektromobilität, reden. Wenn wir einfach gucken, wie lange es gebraucht hat, um einen Verbrennungsmotor in dieser Form mit der ganzen Infrastruktur aufzubauen und wie schnell wir jetzt von dem Verbrennungsmotor wieder weg wollen in eine andere Antriebstechnologie, dass das nicht marktwirtschaftlich von heute auf morgen funktioniert, müsste eigentlich transparent und klar sein.
Absolut, ich meine, Automotive ist ja ein riesengroßes Thema, ja auch gerade in Niedersachsen, glaube ich, generell. Volker, wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es was in den letzten Jahren, wo du sagst, das wäre noch schön gewesen, hätte ich das noch in meiner Amtszeit sozusagen tatsächlich noch, nicht mal unbedingt umgesetzt, aber sag ich mal, ein bisschen anders auf den Weg gebracht, wo du vielleicht sagst, das wäre noch irgendwie ganz, ganz schön gewesen, oder sagst du, nee, eigentlich ist es eigentlich eine ganz gute Ausgangsbasis, mit der du am Ende des Tages natürlich auch jetzt Benedikt sozusagen loslaufen lässt?
Das ist ja so ein bisschen ein Gefühl, die Arbeit ist gemacht. Vorübergehend hatte man mal so das Gefühl, dass man das schaffen kann, das ist nicht zu schaffen. Dafür ist die Dynamik einfach zu groß, die Entwicklung zu groß, es kommen immer wieder neue Themen, in die du dann rein musst. Und das ist auch gut so. Solange dieser ständige Wechsel wirklich da ist und du auf Wechsel reagieren musst, bist du auf dem richtigen Weg. Du musst ja neugierig bleiben, du musst flexibel bleiben, du musst wendig bleiben, um schnell reagieren zu können. Und da ist auch das Thema, Benedikt hat es ja schon angesprochen, die Unternehmen sind das gewohnt. Je kleiner die Unternehmen sind, desto wendiger und schneller sind sie und können reagieren. Da mache ich mir beim Thema Digitalisierung die geringsten Sorgen. Die größten Sorgen mache ich mir mit der Verwaltung. Die Verwaltung hält beim Tempo nicht mehr mit. Du kriegst einfach keine digitalen Verwaltungsverfahren mehr hin. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe gestern Abend ein Beispiel bekommen, ich kann es nicht genau konkretisieren, wo seit 4 Jahren die Verwaltung versucht, ein Verfahren zu digitalisieren. Sie kriegen es einfach nicht hin. Sie sind nicht in der Lage, es nach außen zu geben, weil die Ausschreibungsgeschichten dann ewig lange dauern. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Es gibt immer das schöne Beispiel Estland. Wir waren ja jetzt mit dem MP dort. Ja, das ist nett anzuhören. Da ist alles digitalisiert an Public Services, was es gibt. Und da sieht man zu gleichen Datenschutzrichtlinien. Wir nutzen den Datenschutz häufig, um Dinge nicht umsetzen zu müssen. Und das wird eine Riesenherausforderung sein. Und es gibt auch den einen oder anderen Unternehmer, der sich ernsthaft Gedanken macht, ob dieser Standort weiterhin der richtige ist. Die meisten Mittelständler sind hier verbunden, verwurzelt und denken überhaupt nicht dran, hier wegzugehen. Aber einige haben tatsächlich ein paar Themen, wo sie nicht genug Unterstützung bekommen. Und das müssen wir hinkriegen. Wenn man mal sieht, welche Chancen wir haben. Niedersachsen ist das Land, beim Thema Energie, und das ist ja das Spezialgebiet von Benedikt, das er schon seit Jahren bei uns betreut, jetzt ist das Fenster offen. Jetzt müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden, dass wir auf dem Weg in die neue Energiewelt auch die Chancen nutzen. Benedikt, ich gehe jetzt mal mit einem Beispiel von dir, denn ja, man muss ja immer sagen, wer es dann auch gemacht hat. Wir haben da intern häufig diskutiert, die Frage, guck mal, wir zahlen über 3 Milliarden Euro dafür, dass auf der einen Seite zu viel Strom erzeugt wird, der dann nicht abgenommen werden kann, weil er eben zur falschen Zeit erzeugt wird. Und das ersetzen wir den Unternehmen, die es erzeugen. Man nennt das Dispatch-Kosten. Und diese 3,5 Milliarden, wenn man auf die Wirtschaft zuginge und sagt, pass mal auf, könnt ihr bestimmte Teile der Produktion so flexibilisieren, dass ihr in den Zeiten, in denen diese Überstrommengen anfangen, bereit seid, sie abzunehmen und sinnvoll im Produktionsprozess unterzubringen, dann kriegt ihr den Strom zur Hälfte oder umsonst. Und das führt dazu, dass der Gesamtstromkosten im Schnitt plötzlich auf eine Größenordnung sinken, dass der Standort hochinteressant wird. Und damit kannst du dann auch Industrieansiedlung anwerben. Du kannst plötzlich zeigen, wie spannend Niedersachsen ist. Wir haben eine tolle Hafeninfrastruktur. Wir haben dann eine tolle Energieausgangsbasis, Energiekosten, Energieverfügbarkeit. Und plötzlich hat Niedersachsen etwas, was kein anderes Bundesland so stark hat. Und die Chancen, die sind riesig, aber da muss die Politik dabei sein.
Glaubst du tatsächlich, dass das eine Möglichkeit ist? Ich meine, am Ende ist es ja, ich sage das auch ganz offen, in Bühnen, dass man für radikale Veränderungen radikale Entscheidungen braucht. Aber diese Art der radikalen Entscheidung, die wird ja nicht wirklich getroffen. Also nicht getroffen, wenn ja, sehr lange nach hinten gezögert, wie das dann irgendwie vonstatten gehen kann. Wenn wir über Energie sprechen, auch als, es ist ja ein riesengroßer Punkt, wenn es um Ansiedlung geht. Also eine gute Infrastruktur, eine gute Energiezufuhr für Organisationen ist ja teilweise eine Entscheidung, ob ich in eine Produktionsstätte, ob ich was anderes hier mache, ob ich aus dem Ausland mich ansiedle oder sonstiges. Ist das tatsächlich ein Element, mit dem man sozusagen in den nächsten Jahren auch hier für Niedersachsen dafür sorgen kann, um neue Standorte hinzubekommen, auch sozusagen, wo neue Produktionsstätten hier entstehen können? Ist das tatsächlich ein Punkt, der mehr oder weniger einer der am meisten ist oder einen, den ihr stark triggert, sage ich mal andersrum, dass der Standort so interessant ist, um auch Ansiedlung, am Ende geht es ja um Produktionsstätten.
Und ergänzend natürlich auch die Frage, ist das genau das Kriterium, das auch dazu beiträgt, dass die Firmen, die jetzt schon hier sind und große Probleme haben, auch bei uns bleiben?
Wenn ich da folge, also für uns ist es ein ganz maßgeblicher Faktor, dass wir diese Stärken auch stärken. Mhm. Und Sven, du hast gerade gesagt, man muss da manchmal auch ein bisschen radikaler vielleicht in der Formulierung sein, damit sich dann was tut. Genau das erwarten wir. Also wenn ich jetzt schaue, wie kriege ich Industrieansiedlung hin, dann läuft das momentan so, dass das nicht auf Landesebene, sondern eher auf der kommunalen Ebene läuft, weil da die Zuständigkeiten für die Gewerbegebiete sind. Mhm. So, wir brauchen aber eigentlich in einem größeren Maßstab die Überlegung, wie kann ich eigentlich Ökosysteme ansiedeln? Wie kann das interessant werden, dass da ein großer kommt, um den sich kleinere herum ansiedeln können? Wo macht es eigentlich Sinn, welche Fähigkeiten zu haben und zu bündeln? So, und da hat jetzt unsere Landesregierung Änderungen vorgenommen. Jetzt gesagt, wir verstehen das ähnlich wie ihr. Wir wollen da eine gewisse Strukturiertheit drin haben. Das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wo haben wir eigentlich Stärken und wo können wir Unternehmen, die eben auch nicht aus Deutschland kommen, sondern ganz bewusst mit ausländischen Investoren unterwegs sind, wie können wir denen vernünftige Angebote machen, auf die reagieren. Und unser wichtigster Punkt ist, wir wollen nicht in so einen Förderwettstreit kommen. Also wir wollen auch nicht Subventionskämpfe führen. Der Ministerpräsident hat mal gesagt, naja, wenn alle rennen, dann kannst du nicht stehen bleiben, dann musst du schon hinterher. Da bin ich voll bei ihm. Aber das Ziel muss ja sein, dass der Standort so attraktiv ist, dass es diese Unterstützung von der Politik gar nicht braucht. So, und da müssen wir hinkommen, dass wir das nochmal herausarbeiten. Wir haben wunderbare Energievorteile, auch in der Zukunft Verfügbarkeit, wenn es darum geht, irgendwann mal Wasserstoff zu importieren oder auch das LNG zu importieren. Volker hat die Küstenstandorte mit den Importterminals angesprochen. Das wird perspektivisch hier im Norden eine echte Chance. Und wir haben genug Fläche. Was wir jetzt brauchen, sind Kommunen, die auch bewusst sagen, ja, wir wollen A, die Infrastruktur hier haben und wir wollen Industrieansiedlung. Dass kommunale Vertreter auch sagen, ja, ich bin bewusst, ich gehe in diesen Wettstreit, dass nicht alle Standorte an der Küste in Niedersachsen nur mit Tourismus glücklich werden, sondern dass einige auch sagen, nee, wir wollen das. Und dazu gehört dann auch Infrastruktur in Form von Autobahnen und von Schieneninfrastruktur und Pipelines und. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, wo wir jetzt wieder bei der Politik sind. Wenn es konkret wird, haben wir dann nämlich doch die ein oder andere Schwierigkeit. Grundsätzlich sind wir alle für Veränderungen, für genau diesen Shift, dass wir sagen, eine Transformation muss stattfinden, keine Frage. Wir wollen die Wertschöpfung, wir wollen die gut bezahlten Industriearbeitsplätze haben mit guten Löhnen. Aber im Endeffekt muss es dann auch jemanden geben, der sagt, ja, dann möchte ich aber auch diesen Industriepark bei mir in meinem Gewerbegebiet angesiedelt haben. Und da haben wir manchmal die Nagelprobe, dass das nicht immer der Fall ist.
Und wir haben einen konkreten Fall im Moment, ich nenne das Unternehmen nicht, da wird gekämpft, Industriegebiet, 2,5 Kilometer weg von der Dorfgrenze und es wird darüber diskutiert, dass das Gebäude 10 Meter zu hoch ist, weil es den Horizont verunreinigt. Und ich habe im ersten Moment wirklich an einen schlechten Witz gedacht. Ist aber nicht. Das ist ernsthaft die Diskussion und das führt im Moment dazu, dass wir andere Standorte suchen, weil man diese Art der Einstellung vorfindet. Wenn du mit solch einer Einstellung konfrontiert wirst, wird es keine Investitionen geben.
Das ist die alte Geschichte, not in my backyard, ne? Also wie alle wollen nach vorne, alle wollen modern.
Da ist nicht mal was, das stinkt nicht. Also, ja. Aber es ist die Horizontverschmutzung.
Gut, das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Doch, die Diskussion kenne ich aus dem Bereich, der damals hieß das noch Verspargelung. Als wir die ersten Windkraftanlagen aufgestellt wurden, da hieß das auch, ne, das ist verunreinigt die Optik an bestimmten Standorten. Die Diskussion haben wir überwunden, weil wir gesagt haben, das ist das notwendige Übel, wenn wir eben den Industriestandort Deutschland erhalten wollen oder unseren Wertschöpfungsstandort erhalten wollen, dann müssen wir eben diesen Weg gehen. Und mein Gefühl, und Volker, du teilst es, glaube ich, weil wir da schon mehrfach drüber gesprochen haben, war, dass wir jetzt eine Pendelbewegung hatten. Früher, nach dem Zweiten Weltkrieg, war dieses Aufbruchsmoment, wir müssen wieder was schaffen, wir müssen irgendwie jeder in seinem eigenen Hinterhof, in seinem Backyard muss vernünftig dafür sorgen, dass das hier nach vorne geht und dann hat das eine kollektive, positive Entwicklung. Jetzt sind wir auf einem Punkt, wo es uns allen im Schnitt durchschnittlich sehr, sehr gut geht. Und wir die Sorge haben, dass jede weitere Veränderung eigentlich zu einer Verschlechterung führt. Und diese Situation führt dann auch in so gesellschaftlichen Diskussionen dazu, dass man eben wahrnimmt, ja, wir wollen das eigentlich nicht, dieses Industriegebiet, weil das ist ja 10 Meter höher als die Horizontlinie. Ich glaube, wir werden ganz eng an solchen Themen diskutieren müssen bei der Frage, wie kriegen wir eigentlich ein positives Zukunftsnarrativ wieder hin? Also, dass es morgen besser wird, als es heute ist. Denn wenn die Wahrnehmung ist, heute ist das Beste und morgen wird schlechter und gestern war auch schlechter, dann halte ich an allem fest, was ich irgendwie festhalten kann. Und ich möchte ja, dass das morgen besser ist. Nicht nur, weil man Kinder hat und fürs dies besser sein soll, sondern auch ein bisschen egoistisch getrieben. Ich möchte ja auch, dass es mir gut geht morgen.
Ich würde einen Punkt gerne nochmal ansprechen, der völlig ein anderer ist. Weil wir gerade so ein bisschen in eine gesellschaftspolitische Diskussion rutschen. Wenn du mal siehst, wie wir heute aufgestellt sind. Heute gab es die neuen Zahlen zur Arbeitslosigkeit. Erstmalig steigt die Arbeitslosigkeit merklich. Das ist eine Entwicklung, die hat sich vor einem Jahr schon angedeutet, dass sie kommt. Auf der anderen Seite, Stand heute, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Gerade erst wieder geworden. Also wir sind nicht in einem armen Land unterwegs, sondern wir sind in einem wirtschaftlich prosperierenden, starken Land unterwegs, das jetzt nach langen Jahren mal wieder in eine Rezession gerutscht ist und jetzt muss man reagieren. Auf der anderen Seite, Es hat noch nie so viele Menschen gegeben, die in Beschäftigung sind. Über 45 Millionen. Das haben wir nie gehabt. Auf der anderen Seite haben wir noch nie so wenig pro Beschäftigten gearbeitet. Deshalb auch das Thema Fachkräftemangel. Und wir werden nicht drumherum kommen. Wenn wir den Wohlstand, den wir haben, halten wollen, werden wir wieder mehr arbeiten müssen.
Ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade reinbringst, und ich glaube, der lässt sich auch mit dem, was Benedikt gesagt hat, mit dem Thema das Zukunftsnarrativ. Also wie blickt man auf Deutschland, wie sieht man auch die Zahlen? Ne? Natürlich sind wir noch die drittstärkste oder
wirtschaftsgrößte. Gerade erst geworden.
Ja, absolut. Aber man sieht ja, also wenn man sich die Zahlen sozusagen dauerhaft anschaut, unsere Exportzahlen schrumpfen ja in der EU, ne, gehen eher stark nach China. Demografie ist ein riesengroßes Thema, ja, wenn wir auch da mal nach vorne gucken mit unseren Migrationsthemen. Und das Zukunftsnarrativ, da möchte ich eigentlich gerade mal den Sprung machen zum Thema halt auch Generation. Was wir sehen, das ist auch total interessant, euren Blick da mal einzufangen. Was ich gerade sehr stark sehe, ist, dass jedes vierte Unternehmen in Deutschland darüber nachdenkt, die in einer Nachfolgeregelung sind, die Firma zu verkaufen, sie auswärtig sozusagen zu vergeben an Dritte, nicht in die eigene Familie, also wo die eigene Familie sagen, ja, kann weitergeführt werden, aber nicht mit uns. Also es denken einfach viele daran, das eigene Geschäft, was irgendwie seit 100 Jahren besteht, seit 30 Jahren besteht oder sonstiges, nicht weiterzuführen. Was ja auch, glaube ich, sehr stark mit so einem Zukunftsnarrativ zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Ist das ein Thema, was auch bei euch sozusagen in den Verbandsstrukturen schon ganz nach oben sozusagen, ich sag mal, ein Stück weit eskaliert, weil wir sind am Ende geführt in Deutschland vom deutschen Mittelstand. Die meisten sind am Ende familiengeführte Unternehmen in jeglicher Form. Und wenn das Thema nicht irgendwie einigermaßen gut ausgeht, haben wir noch ein ganz anderes Thema. Ist das was, was auch heute auch in Niedersachsen ein großes Brett irgendwie schon darstellt, dass wir auch sehen, dass die Nachfolgeregelung ein großes Problem darstellt, eine Herausforderung?
Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders als viele andere. Das Nachfolgethema ist seit Jahrzehnten immer ein Thema. Aber immer wenn es konkret wird, ist das verdammt schwer zu fassen. Und die Tatsache, dass eine Familie, die unternehmerisch erfolgreich was betrieben hat, in einer Folgegeneration eben Kinder hat, die keine Unternehmer sind, die das eben nicht können oder nicht glauben zu können, ist eine Entwicklung, die hat es immer gegeben. Und ich sage immer lieber ein Unternehmen in der Erkenntnis, meine Nachkommen wollen oder können das nicht. Dann ordentlich zu verkaufen, ist für mich viel besser, als es zwanghaft zu versuchen und dann nicht hinzukriegen. Und was mich ein bisschen irritiert, ich habe vorgestern Abend nochmal Besuch gehabt von einem Unternehmer, den ich gut kenne, der hat ganz spontan jetzt entschieden, dass er sein Unternehmen von heute auf morgen von Deutschland nach Spanien verlegt. Die ziehen am Montag um, mit Sack und Pack, mit 4 Kindern, mit Pferd, mit allem drum und dran, haben ihr Haus gerade hier gekauft, neu gemacht und die sind wirklich ein bisschen vertrieben worden durch eine Art und Weise des Umgangs miteinander. Ich meine, wenn dann ein kommunaler Mitarbeiter vor der Tür steht, weil ein Zaun angeblich nicht abgerissen wurde, der hätte abgerissen werden müssen. Und man sagt beim nächsten Mal, verhafte ich sie. Und die Ehefrau sagt, hä, wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein Thema. Aber insgesamt glaube ich, dass die Nachfolgesituation nicht so schlecht ist, wie wir glauben. Mein ältester Sohn hat ein Unternehmen übernommen, wo es keine Nachfolger gab. Ich bin jetzt in 2 anderen Fällen dabei, ein Unternehmen zu verkaufen, weil er sagt, es ist mir zu viel, ich kann die Nachfolge nicht darstellen. Ich suche ein Unternehmen, wo wir gut dazu passen. Das könnte funktionieren. Also das ist viel besser als wir glauben und dass Unternehmen gekauft und verkauft werden, ist ein ganz normaler Weg.
Also lieber eine kluge Exit-Strategie als mit Zwang in der Familie halten und Traditionen aufbewahren. Nichtsdestotrotz begegnen uns natürlich auch viele Unternehmen, euch ja auch Unternehmer, die jeder Vierte sucht halt einfach eine Nachfolge. Das ist ein klassisches Thema, das die Unternehmen halt auch in die Zukunft tragen müssen und halt auch beschäftigt. Wie erlebt ihr dabei? Ihr vertretet in so 150.000 Unternehmen mit euren Verbänden. Welche Größenordnung hat dieses Thema Nachfolgeregelung oder Verkauf halt im täglichen Tun?
Also wir nehmen das schon wahr, gerade so in diesen persönlichen Gesprächen, wenn man da ein gewisses Vertrauen zu den Unternehmern hat, dass da schon auch durchaus gesucht wird und es in den Familien manchmal eben keinen gibt, der das dann machen kann oder will. So, da ist das, was Volker gerade vorgetragen hat, genau der richtige Weg. Wenn wir aber dann jemanden haben, und da gibt es einige, die das dann eben auch wirklich klar strukturieren, und zwar frühzeitig, also teilweise mit Verträgen schon innerhalb der Familie klarziehen oder eben dann auch Übergangsphasen schon mal definieren, dann sehen wir sehr positive Effekte dann auch bei diesen Unternehmensübergaben, weil eben manchmal neue Köpfe auch neue Ideen mitbringen und das sich positiv entwickelt. Worüber alle klagen, egal mit wem man so spricht, ist die Frage, wie viel Bürokratie ist das eigentlich, was ich dann da erbe? Wie viel Verantwortung nehme ich mit? Und ich will das mal am konkreten Beispiel machen, weil Bürokratie an sich ja nicht schlecht sein muss. Also es hilft auch immer, wenn Dinge wirklich auch gut geregelt sind. Dann muss es aber auch wirklich so geregelt sein. Manchmal kommt man ja eher auf andere Gedanken. In diesen konkreten Fällen ist es aber so, und dann nehme ich mal das Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dergleichen mehr über die gesamten ESG-Kriterien, die wir jetzt aus Brüssel bekommen. Da ist extrem viel Bürokratie drin, wo man sagen würde, okay, aber es ist für einen guten Zweck. Wenn man das aber genau anguckt, machen wir da einen Systemwechsel. Wir gehen den Systemwechsel, dass im Grunde alle Unternehmen erstmal unter Generalverdacht gestellt werden, dass alle irgendwas mit Kinderarbeit zu tun haben und die Unternehmen die Aufgabe haben, Papier schwarz zu machen, alles aufzuschreiben, dass sie das nicht tun, dass sie davon nicht betroffen sind. Und das finde ich eine ganz schwierige Situation, denn damit binde ich natürlich A, Ressourcen. Je kleiner das Unternehmen, umso weniger Handlungsfähigkeit behalten sie dann noch. Aber ich finde das Mindset, was dahinter steckt, noch viel schlimmer. Ich muss ja nicht, unterstellen zu wollen, dass alle erstmal böse unterwegs sind, halte ich für ein ganz komisches Mindset. Sondern mir geht es ja darum, diejenigen, die das wirklich tun, bitte mit aller Kraft des Gesetzes verfolgen und dann auch zur Rechenschaft ziehen. Aber diejenigen, die ihren Job machen, dementsprechend dann bitte auch ihren Job machen lassen und nicht auch noch mit irgendwelchen verschiedensten Berichten zu konfrontieren. Und da sind wir in den letzten Jahren in eine falsche Richtung aus meiner Sicht gerutscht, was wir wieder umdrehen müssen. Das betrifft teilweise Europa, aber wir Deutschen haben es auch in diesem Fall wieder vorgemacht, wie man über diese Mindestanforderungen der Europäischen Union hinausgehen kann. Und dadurch schießen wir uns dann wieder ein Eigentor, weil wir ein paar Meter nämlich mehr gehen wollen als alle anderen.
Ja, absolut. Ich glaube, das unterstreicht auch das, die Geschichte, die Volker gerade auch hatte. Es denken ja nicht nur viele ans Auswandern, viele tun es, die Abwanderungsquote ist nicht gering. Viele Unternehmen haben ihre Innovationsabteilung eh schon im Ausland, ja. Die sind ja teilweise schon gar nicht mehr hier in Deutschland angesiedelt, aus unterschiedlichen Gründen. Aber lass uns nochmal bei dem Nachfolgethema bleiben, weil das natürlich ganz spannend ist. Wie habt ihr das gemacht? Also wann habt ihr das erste Mal darüber nachgedacht? Weil ich kriege tatsächlich bei vielen mit, wo das sehr gut funktioniert oder ich habe das Gefühl, wo es besser funktioniert, die haben sich früher klarer damit auseinandergesetzt. Das ist ja meistens ein Prozess, der teilweise über 6-7 Jahre geht. Wie machen wir es? Was passiert? Was übergeben wir? Gerade noch in Familienstrukturen. Wann habt ihr euch das erste Mal wirklich damit auseinandergesetzt, welche Strukturen es werden sollen? Wann hast du darüber angefangen, Volker, nachzudenken? Okay, 1, 2 Jahre, 3 mache ich das noch oder 4? Aber so langsam müssen wir mal über nachdenken, wie sieht eigentlich die Struktur der Zukunft aus hier bei UVN?
Also ich hatte die Frage ja schon mal so ein bisschen im Vorhinein bekommen und bin da wirklich mal zurückgegangen. Man kann sagen, daumenmäßig vor 10 Jahren habe ich damit angefangen. Zuerst alleine, dass ich mal eine kleine Liste aufgestellt habe. Wer könnte denn, was muss man eigentlich können, wo sind die Schwerpunkte? Und dann guckst du zuerst außen. Benedikt ist jetzt seit 10 Jahren bei uns. Und irgendwann ist dann ja auch die Entscheidung gefallen, dass du stellvertretender Hauptgeschäftsführer geworden bist. Und spätestens mit dieser Entscheidung war er mit im Skat. Hm. Damit war klar, er ist in jedem Falle jemand, über den man nachdenken muss. Und dann gab es eine Liste, da waren weibliche Nachfolger, da waren externe, da waren interne Überlegungen. Und diese Liste habe ich immer mit meinem Präsidenten diskutiert und die hat sich entwickelt, dynamisch. Da sind dann Leute ausgeschieden, weil sie einen anderen Weg gegangen sind, damit waren sie nicht mehr im Spiel drin. Es kamen ein paar neue dazu, aber es hat sich immer mehr auch mit meinen beiden Stellvertretern natürlich konkretisiert. Und haben wir mit beiden sehr ernsthafte Gespräche geführt. Und weißt du, du musst bei dem, ob es jemand kann, ist das eine. Aber die erste Grundvoraussetzung, die du erfüllen musst, wenn du so einen Führungsjob haben willst, du musst es mit allem deiner inneren Werte wollen. Du musst wie Schröder am Tor rütteln und sagen, ich will. Ich bin nicht mehr bereit, irgendjemanden zu tragen hin zu einer Entscheidung, bitte, bitte mach das. So, und da war dann am Ende zum Beispiel Benedikt, derjenige, der übergeblieben ist, der gesagt hat, ich weiß, was das für mich privat bedeutet, ich weiß, was das für meine Beziehung bedeuten kann, ich weiß, was das für meine Familie bedeuten kann, ich habe sie eingebunden, wir haben auch mit seiner Familie geredet, wir haben das intensiviert. Und als er dann sagte, ich will und das auch ernsthaft hinterlegt hat und weißt du, dann kommen ja die Dinge, du kriegst ja Feedback, externes Feedback. Dann vertritt er mich da, vertritt er mich da, vertritt er mich da. Und wenn du immer positives Feedback bekommst, lass mir mal ein Beispiel geben. 58 Mitglieder im Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks. Ich war da 10 Jahre Vorsitzender und danach hatte mich dieser Rundfunkrat 10 Jahre in den Verwaltungsrat gewählt. Und das sind 58 Gruppen unterschiedlichster Art aus der Gesellschaft. Um da gewählt zu werden, musst du verdammt viel mitzubringen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte einen Vorschlag für meine Nachfolge, der ein paar Dinge kann. War der Jüngste, er war ein Mann, konnte Digitalisierung. Und dann musst du dich vorstellen. Und er war der Einzige, der ohne jede Rückfrage gewählt wurde. Und solches Feedback, das zeigt, dass da kriegst du immer mehr das Gefühl, ja, der ist genau der Richtige. So, und dann musste ich noch meinen neuen Präsidenten überzeugen. Aber das war einfach, weil der natürlich auch frühzeitig eingebunden war. Das heißt, wir sind seit 10 Jahren in einem ständigen Prozess, worauf läuft's hinaus? Und dass ich bis 69 dann gemacht habe, hat natürlich auch mit seinem Lebensalter ein bisschen was zu tun. Weil man natürlich auch ein Signal geben will, dass da jemand kommt, der auch ein Standing hat. Und das ist seit 10 Jahren bei UVN. Und ständig mit positivem Feedback.
Ja, das ist natürlich
alt wird ja von alleine.
Ja. Obwohl du ja nicht auch gerade der Typ bist, der natürlich jetzt auch sich irgendwie dann auf den Sofastuhl setzt und einfach mal irgendwie
entspannt.
Das ist, da kommt das eins zum anderen. Aber wenn du das so sagst, was mich da total dann irgendwie triggert, was ist dein Warum? Was triggert dich?
Also erstmal will ich das nochmal kurz einen Moment genießen. Ja. Das war gerade schon sehr großartig.
Vor Kraft kannst du nicht mehr laufen heute, das merke ich schon.
Genau, nee, ich setze mich dann gleich in den Sofastuhl.
Das reicht, das ist gut.
Nein, also mich motiviert ganz vieles an diesem Job. Es motiviert mich einfach auch die Möglichkeit, konkret helfen zu können. Man muss ja sehen, als Spitzenorganisation, wir sind häufig auch auf einer Metaebene unterwegs, sehr weit oben im Ungefähren. So, aber wir können eben auch diesen Drill down. Wir können sehr konkret auch im Einzelunternehmen helfen, in den einzelnen Gesprächen Unterstützung anbieten. Und das finde ich so unglaublich spannend. Und dieser Job bildet so viel Potenzial. Wir sind so viel auch unterwegs. Man lernt so viele verschiedene Menschen kennen. Man hat so viele neue Themen. Das hat mich von Anfang an immer fasziniert an dieser Arbeitswelt. Und als dann ernsthaft, für mich war das noch nicht 10 Jahre vorher irgendwie im Skat, aber als es dann später Richtung Pandemie ein bisschen deutlicher wurde, so Richtung 2022, dass man sagte, naja, wenn wir dich fragen würden, könntest du es dir denn überhaupt vorstellen? Da habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt und fand es eine großartige Chance. wo man erstmal das Gefühl kriegt, wow, solche Persönlichkeiten trauen einem das zu. Volker in allen Ehren, der kennt mich aber auch aus der aus dem Arbeitsumfeld, aber aus unserem Vorstand. Da stehen ja auch sehr viele gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch alle davon überzeugt sein müssen, dass der Hüppel scheinbar das Zeug dazu hat. Da ist natürlich das Wort von Volker ganz gewichtig, dass sie sagen, naja, der wird schon irgendwie wissen, dass das funktioniert. Der wird ja keinen völligen Ausfall vorschlagen. Mhm. Aber auch das ist natürlich wieder ein kleiner Rucksack, der jetzt auf meinen Schultern liegt. Man sagt, naja, das musst du nicht nur dir beweisen, sondern du musst am Ende auch irgendwie zeigen, dass Volker recht hatte, den richtigen ausgewählt zu haben. Und ich meine, allein an der Argumentation merkt ihr ja auch, ich bin so ein bisschen im Mindset so unterwegs, dass man sagt, du kriegst teilweise Vorschusslorbeeren, aber du musst eben auch jeden Tag neu zeigen, dass du die richtige Wahl bist, dass du auch dich positiv weiterentwickeln kannst. Und ich glaube, das sind viele Eigenschaften, die auch Unternehmer mitbringen, dass die immer gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, gibt es da irgendwelche neuen Chancen, gibt es irgendwelche Risiken, die wir noch sehen müssen. Und das treibt mich maßgeblich um, dass wir da sehr agil und positiv unterwegs bleiben wollen. Und was uns, dieser kleine Schlenk sei ja auch erlaubt, als Verbände massiv von Kammern unterscheidet. Denn wir müssen jeden Tag im Grunde aufs Neue beweisen, warum Unternehmen eigentlich Mitglied bei uns sind und warum sie uns dann dafür auch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Bei der Kammer muss ich das tun. Da kann man dann vielleicht auch das ein oder andere erst 2 oder 3 Tage später beantworten. Und wir müssen eben sehr agil und schnell sein, um eben auch den Nutzen für die Mitglieder deutlich zu machen.
Ich würde einen Punkt nochmal sagen. Es gibt diesen Spruch, der Mensch hat 2 natürliche Feinde. Den Vorgänger und den Nachfolger. Und ich selber habe erlebt, als ich 84 Jahre anfing, sagte mein damaliger Chef, und in 15 Jahren wirst du mein Nachfolger. Ja, ja, habe ich gesagt, lass ihn reden. Genau so ist es gekommen. Und ich habe in meinem Berufsleben wenig Leute kennengelernt, die so gerade Linie geforscht haben wie er und wie verlässlich. Und das habe ich mir gemerkt. Das ist wahrscheinlich mein Trigger, zu sagen, ich habe da wirklich eine tolle Linie bekommen. Das will ich auch mal weitergeben. Und dann kommt Vertrauen ins Spiel. Wir sind als Juristen gewohnt, Verträge absichern, klar machen. Und dann gibt es natürlich auch zwischen uns eine Situation, wo dann plötzlich mal jemand auf ihn zukam, ich erzähle das jetzt einfach, Benedikt, ein Unternehmer, und sagte, komm her, Benedikt, bei mir, du wirst Partner und dies und jenes und so. Und dann kommt Benedikt und sagt, ich habe hier ein Angebot, muss mich aber zum 31.12. entscheiden. Ich habe aber nichts in der Hand. Und dann habe ich gesagt, nee, du kriegst auch nichts in die Hand. Du musst in dem Fall jetzt einmal wirklich vertrauen. Ich kann dir nicht sagen, 100% garantieren, du wirst es, weil ich am Ende die Entscheidung nicht treffe. Aber ich kann dir sagen, welchen Weg ich gehe. Denk drüber nach und entscheide. Wenn du gehen willst, gehen wir einen anderen Weg. So, und dann kam er am nächsten Tag zu mir und sagte, pass auf, ich weiß, ich habe nichts in der Hand außer deinem Wort. Ich gehe den Weg. So, und das hat jetzt dazu geführt, dass auch die Gremien das nachvollzogen haben. Das hätte auch schiefgehen können, natürlich. Aber durch diese Langfristigkeit, die wir hatten, und durch die Ruhe, da ist nie was nach außen getreten, hat das am Ende funktioniert. Und das tut einem selber ja auch gut, dass jemand dann wirklich auch Vertrauen zu jemand hat. Und dass er dann am Ende, das war eine Situation, die hätte auch anders ausgehen können. Und ich hatte keine Lust, dann wäre ich nämlich 2 oder 3 Jahre früher gegangen und hätte einen Punkt, den ich unbedingt noch erreichen wollte, nicht erreicht. Deshalb habe ich gesagt, das mache ich nicht. Wenn er jetzt wirklich sagt, ich will das haben, sonst gehe ich, dann wäre er der falsch gewesen. Aber das hat er nicht gemacht. Und deshalb ist er auch genau der Richtige.
Meine Güte, das klingt ja wirklich nach einem Unternehmerverband als Familienunternehmen. Natürlich, ne, ihr seid seit 10 Jahren zusammen, das ist doch völlig klar. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, Werner Balsen im vergangenen Jahr hat er sein Amt gewechselt. Andreas Jäger ist jetzt als Präsident bei euch an der Spitze. Auch Werner Balsen hat große, große Fußstapfen hinterlassen. Ein großer, renommierter Unternehmer, zweifelsfrei. Bei dir, ohne dir jetzt zu viel Honig um den Mund schmieren zu wollen, du hast da halt auch so die ein oder andere Thematik geprägt. Ich glaube, dass es dein Netzwerk ist auch unbestritten riesengroß. Ich glaube, in Hannover kenne ich niemanden, der so unterwegs ist, Niedersachsen, weit, der so unterwegs ist. Das sind Fußstapfen. Und trotzdem gehst du ja bewusst in die Führung, natürlich in dem Vertrauen, herangeführt geworden zu sein. Übernimmst du diese Fußstapfen, willst aber auch natürlich deinen eigenen Weg prägen. Gerade mit dem Ausblick Energiewende, Transformation, Digitalisierung, Demografie, alle Gigathemen, die wir gerade besprochen haben. Wie weit, und das wird ja auch die Erwartungshaltung von den Unternehmen sein und von den Mitgliedern sein, wie weit wirst du deinen eigenen Hüppeweg jetzt in relativ kurzer Zeit gestalten können und wie weit wirst du halt den gemeinsamen Weg, den ihr losgetreten seid, weiter fortsetzen?
Also
du hast gerade gesagt, radikal denken ist halt ein unerlässliches Gut heutzutage.
Ist blöd, wenn man selber zitiert wird, ja.
Es ist aber eine interessante Ecke, die du aufmachst.
Wir müssen auch mal ein bisschen Schärfe reinbringen, oder nicht, oder?
Finde ich gut, ja. Also die Schärfe ist ja genau richtig, weil nur so macht es ja dann auch Spaß. Ja. Und von Volker haben wir ja gerade noch mal gehört, worauf es wirklich ankam bei uns. Das war das Thema Vertrauen und Verlässlichkeit. So, und Vertrauen, Verlässlichkeit sind auch Themen, die unsere Mitglieder natürlich maßgeblich interessieren. Also wenn wir uns zu einem Thema äußern und klar sagen, dafür stehen wir, dann kippen wir da auch nicht nach zwei Tagen wieder um, sondern dann brauchst du gute Argumente, warum wir uns anderer Positionen dann bedienen sollten. Aber da verschließen wir uns auch nicht vor. Wenn du fragst, was will ich anders machen, ist, glaube, das kommt auch so ein bisschen aus dem Zeithorizont. Wenn man guckt, Volker hat 1984 angefangen, hast du gesagt. Und wenn man da überlegt, wie hat eigentlich da die Welt funktioniert? Ja. Alle Smartphones dieser Welt waren noch nicht da. Telefon, ja, das gab's schon, aber das war das Fax im Grunde, das dominierende Kommunikationsmittel oder noch der Brief, wo man dann Briefe schrieb und damit auch einen gewissen Wissens-Know-how hatte. Mittlerweile sind wir in einer Zeit angekommen, wo wir im Grunde aus dem ganzen Informationswirrwarr, was wir bekommen, sortieren müssen und Werthaltigkeit herausarbeiten müssen. Und das halte ich zum Beispiel für einen wesentlichen Faktor, den wir jetzt wahrnehmen können, dass wir im Grunde auch ein bisschen als Dienstleister für unsere Stakeholder aus der Politik und aus der Gesellschaft versuchen zu sortieren. Was aus diesen vielen Geräuschen eigentlich da draußen ist so substanziell, dass es sich lohnt, damit auseinanderzusetzen. Also wie viele der Einzelmeinungen, die wir da draußen hören, sind am Ende so wichtig, dass sie für die gesamte niedersächsische Wirtschaft von Relevanz sind? Da kann man uns jetzt vorwerfen, dass wir ab und zu an der einen oder anderen Ecke ein bisschen abschleifen müssen, dass wir eine konsensuale Position hinkriegen. Aber genau das ist am Ende auch ein Asset, was wir bilden können, dass wir sagen, ja, es gibt Einzelmeinungen, die mögen ein bisschen anders sein. Aber wenn du dich mit unserer Position auseinandersetzt, dann kriegst du zumindest den Markenkern der niedersächsischen Wirtschaft. Und dann kannst du dich immer noch um einzelne Spezialgebiete nochmal separat kümmern. Und das ist eine Dienstleistung, die möchte ich gerne weiter ausbauen. Das betrifft nicht nur den direkten Kommunikationsweg zur Politik und zu den Entscheidern, sondern ich glaube, wir müssen das auch tun im Bereich der sozialen Medien, dass wir ein paar Dinge auch einfach erklären. Also ein schönes Beispiel war das Thema TTIP und Co. in den letzten Jahren, wo man wunderbar sehen konnte, wer in den sozialen Medien die Argumentation gewonnen hat, hat im Grunde auch die Debatte gewonnen. Und bei den amerikanischen Freihandelsabkommen kann man vielleicht noch unterschiedlicher Meinung sein, dass wir es nicht geschafft haben, mit Kanada eins abzuschließen. Das lässt einen dann doch wirklich mit Fragezeichen zurück. Und aus diesem Grund glaube ich, wir müssen in so eine Debattenkultur mit rein und wir müssen Politik für solche Entscheidungen auch ein bisschen mehr harte Zahlen, Daten, Fakten an die Hand geben, die vielleicht auch mehr Schwerpunkt aus Niedersachsen mitgeben, damit wir da auch sprechfähig sind und nicht getrieben werden von anderen in der Diskussion.
Ich glaube, das hast du gerade ganz spannend gesagt und wir sind gerade beim Thema Niedersachsen angekommen. Das würde ich auch so ein bisschen jetzt zum Ende der Folge nochmal aufgreifen. Welche drei Wünsche, Impulse würdet ihr gerne, ich sag mal, in die Politik, aber auch in die Unternehmerschaft sozusagen in Niedersachsen richten? Welche drei Impulse wären das? Wovon erhofft ihr euch mehr in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, damit dieser Standort, den wir haben, auch in der Zukunft ein besserer ist?
Darf ich anfangen?
Bitte.
Nicht, dass du mir die wegnimmst, die
anderen. Ja. Das haben wir häufiger, wenn wir zusammenreden.
Das haben wir häufiger, dass man sich dann so anguckt und sich dann sagt, wir ticken ähnlich. Das mag auch ein Grund sein. Also ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist das Stichwort Vertrauen. Also Volker sagte ja schon, Juristen neigen eher dazu, immer alles absichern zu wollen. Ich glaube, wir müssen dieses Thema Vertrauen nochmal anders stressen und auch eben belegen. Nicht einfach nur sagen, du musst mir jetzt vertrauen, sondern das muss man auch vorleben. Und das sehen wir an vielen Stellen momentan, dass es eher weniger noch Vertrauen gibt. Es gibt ein paar Menschen, die haben über viele Jahre hinweg Vertrauen aufgebaut, wie Volker und ich das auch. Das werden viele andere ihrer Zuhörer auch kennen. Aber wenn man im Business-Kontext unterwegs ist, wie viel Vertrauen habe ich eigentlich zu bestimmten Partnern, mit denen ich zusammenarbeite?
Verlässlichkeit auch.
Verlässlichkeit. Wenn der mir sagt, du, ich schaff das. Ich habe das aber nicht in der Hand. Ich kann es dir jetzt nicht auf schwarz auf weiß sagen, aber ich sag dir zu, du hast das Produkt morgen. Wie viele von denen sind eigentlich so unterwegs? Das ist für mich ein Punkt, wo jeder sich selber auch im Spiegel angucken muss. Ist eigentlich das, was ich tagtäglich meinen Kunden, meinen Partnern erzähle, ist das verlässlich? Kann man mich daran messen? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. In Richtung Politik, das ist ein gewisser Schwenk, wäre für mich ganz wichtig, die Unterscheidbarkeit der Parteien wieder stärker rauszuarbeiten. Also was wir momentan erleben, ist ja immer dieses, die Demokraten müssen zusammenstehen, wir müssen gemeinsam.
Ja, wofür steht der Einzelne?
So, wofür steht der Einzelne? Wenn ich Wähler bin, will ich doch eine Unterscheidbarkeit haben. Und wir haben es geschafft, in den letzten Jahren alles, was rechts der Mitte ist, irgendwie zu verteufeln. Davor hatten wir in einem legitimen demokratischen Spektrum eine zentrale Mitte, nenne ich sie jetzt einfach mal, um einen Trennstrich zu definieren. Und davon gab es links davon und rechts davon einen demokratisch legitimen Bereich. Und ich konnte als Wähler sagen, ich möchte eher links wählen oder eher rechts wählen und habe dementsprechend einen Systemwechsel wählen können. Ich erkenne das momentan so nicht, sondern in diesen Themen ist das alles sehr ähnlich. Und mir wäre wichtig, dass wir jetzt unabhängig von den extremen Rändern links und rechts, ich gestehe da 10% extreme Ränder dazu, die will ich nicht haben. Ich will die Mitte haben, wo wir gesellschaftlich sagen können, wir entscheiden zwischen eher rechten und eher linken Positionen, um eine Unterscheidbarkeit zu haben, damit wir als Wählerinnen und Wähler am Ende auch wieder sagen können, ich stehe jetzt für ein bestimmtes Thema und liebe Politik, agiere bitte auch in diese Richtung. Das wären so meine zwei Kernwünsche. Einen dritten würde ich mir jetzt noch überlegen, solange Volker antwortet.
Ich würde mir wünschen, Richtung Politik, dass wir Demokratie auch wieder im ursprünglichen Sinne ernst nehmen, dass Mehrheiten entscheiden. Ich finde es vor dem Hintergrund von Toleranzgesichtspunkten extrem wichtig, dass man sich um Minderheiten kümmert. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Themen von Minderheiten inzwischen so sehr nach oben gespült werden, dass Mehrheiten von 60 oder 70%, die ja demokratisch einfach überragend sind, schon nicht mehr ausreichen, um dann auch wirklich zu sagen, jetzt gehen wir diesen Weg, den die Mehrheit auch will, und nehmen nicht auf 5 oder 10% nur Rücksicht. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, ich würde mir wünschen, dass die Politik endlich ernsthaft erkennt, dass wir schneller werden müssen. Wir haben so eine Reaktion, guck dir Wirecard an. Die erste Reaktion auf Wirecard war, wir müssen die Regeln für Wirtschaftsprüfer extrem verschärfen. Nein, müssen wir nicht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, immer wenn irgendwo was nicht optimal lief und Politik sich angegriffen fühlte, kam man auf die Idee, komplizierter verschärfen. Wir müssen eine andere Fehlerkultur kriegen. Wir müssen mal wieder bereit sein, Try and Error auch mal wieder ernst zu nehmen. Du kannst nicht alles im Vorhinein absichern und abstimmen. Häufig lernt man auf dem Weg zum Produkt. Wenn du aber das Korsett der Regeln so eng machst, dass du gar nicht mehr lernfähig bist, und ich will mal so ein Beispiel nehmen, so ein Genehmigungsverfahren, Benedikt hat es ja vorhin angesprochen, wenn das 10 Jahre dauert und du nach 10 Jahren einen Antrag genehmigt bekommst, der quasi 10 Jahre alt ist, der ist ja alles, aber nicht mehr up to date. Und nach 10 Jahren kommt einer, der dann 21 ist und beschwert sich, dass er noch nie gefragt wurde. Ja, der war eben 11, als der Antrag losging. Das heißt, lass uns auch mal wieder schnellere Entscheidungen treffen und auch mal Fehlerrisiken zu akzeptieren. und nicht jeden gleich an die Wand zu stellen mit dem Rücken, wenn ein Fehler passiert. Wichtig ist, dass man die Entwicklung, lieber 10 Versuche, bei denen nur 3 erfolgreich sind, aber die Freiheit haben, diese Versuche zu machen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, ja, die Kommissionspräsidentin hat für ihre neue Zeit nach dem Green Deal nun die Wettbewerbsfähigkeit für sich erkannt. Und das halte ich für einen Riesenschritt. Wenn wir in Europa global eine Rolle spielen wollen, und ich glaube, wir müssen eine Rolle spielen wollen, dann muss unsere Wirtschaft auch wirklich stark sein. Wir haben die ganzen Krisen überstanden, weil wir eine extrem starke Industrie haben. Weltweit ist der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung nirgends so hoch wie in Deutschland. Wenn wir das verspielen, dann haben wir was erreicht. Guck nach England, guck nach Britannien. Da sind ganz viele Fehler in der Industriepolitik gemacht worden und das sind jetzt die Konsequenzen. Wenn wir jetzt genauso anfangen, dann also ernst nehmen, Wettbewerbsfähigkeit ist das A und O. Und alle Ziele, die sich Politik setzt, ob es Nachhaltigkeitsziele sind, ob es Umweltziele sind, ob es Klimaziele sind, erreichst du nur mit einer Wirtschaft, die up-to-date ist, die ganz vorne mitspielt. Jedes neue Invest in ein Unternehmen, in eine neue Maschine, eine neue Anlage, führt immer dazu, ich sag mal in 99,5% der Fälle, dass die Umweltauswirkungen geringer sind, dass die Klimaauswirkungen deutlich besser sind. Das heißt, wir müssen doch Interesse daran haben, dass investiert wird, dass verändert wird. Und häufig in Diskussionen mit Verwaltung kriege ich da mal so einen Satz zu hören, ja, ihr habt doch letztes Jahr schon erst, wieso wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ja, weil dieses ständig erneuern, ständig neu erfinden, das ist der Vorsprung, den wir in vielen mittelständischen Unternehmen haben. Und wenn uns das wieder klar wird, dann machen wir überhaupt keine Sorgen. Und das Land Niedersachsen hat jetzt echte Möglichkeiten, die wir noch nie hatten. Wenn wir das nutzen, und wir haben, und das will ich jetzt doch mal sagen, eine Landesregierung. Ja, Rot-Grün ist nicht meine bevorzugte Farbe. Aber die handelnden Personen, mit denen kann man reden, mit denen kann man diskutieren, die hören zu. Und wenn ich mir den Ministerpräsidenten angucke, ja, der hält genau unsere Reden. Der sieht, welche Bedeutung eine gute Industrie auch für den Standort hat. So, und das müssen wir versuchen, nach Berlin zu bringen. Da waren die letzten Jahre leider verlorene Jahre.
Ich würde tatsächlich sagen, es war ein charmanter Abschlusspunkt. Ich würde tatsächlich jetzt ganz zum Schluss nochmal die Auflösung machen unseres Spiels. Was waren die Lügen?
Der sagt ihr es mir. Oh.
Also ich habe ja ganz klar gesagt, dass, was habe ich getippt bei
Volker
dir?
War nie im China-Knast, nie im Leben.
Naja, China-Knast nicht, die haben sich ja nur kurz weggenommen.
Das war ja die Vorstufe davon.
Das war das andere war die Lüge. Was war die Lüge?
Also, ich habe nie so eine Situation in China erlebt.
Siehste,
was ist denn nicht eher?
Aber die Nummer
jegliche mit den, Situation kann man nicht
die Nummer
erleben.
Mit den Saarländern in Hannover, die war genauso. Und es war so nett, dass ausgerechnet Stefan Weil, mit dem ich damals auch schon freundschaftlich verbunden war, derjenige war, der mir dann Brief schrieb, dass man nur auch in Hannover erkannt habe, dass das Saarland doch schon zu Deutschland gehört. Es war wunderbar. Und die Hatz hat natürlich noch einen Artikel gebracht. Als ich das damals dem CEO der Mazak-Gruppe erzählte, hat er mir böse Vorwürfe gegeben, warum ich erst der Saarbrücker Zeitung diese Geschichte gegeben hat und erst dann der Hatz. Und dann gab es auch Leserbriefe und es war
schön.
Eine schöne Geschichte.
Okay, das kann man sich dann natürlich noch einrahmen, ins Vereinsregister. Verdammt. Benedikt, was war es bei dir? Jetzt sag nicht, dass es nicht das
Er war nicht im Master.
Niemals.
Na, das ist vollkommen richtig. Ich war zwar Schülersprecher und solche Geschichten habe ich gemacht.
Ja, wollte ich doch sagen.
Der AStA hat mich dann doch eher abgeschreckt und dann war ich im Studierendenparlament für genau ein Semester und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten.
Ach, groß. Und wie hieß das? Flummiball?
Flunky Ball.
Also das ist so ein bisschen Wikinger-Schach, ja. Nur mit ein bisschen günstiger, ja. Und einer Petpulle in der Mitte. Ja,
sehr gut. Da weiß ich, was ich mir gleich irgendwie in meinem Online-Handel des Vertrauens mal bestellen werde.
Oh, super, ey. Ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank. Total abwechslungsreiche, ja. Folge. Super, Volker, Benedikt, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das mitzumachen. Ich glaube, viele Aspekte, auch gerade für Niedersachsen, und das finde ich auch sehr wünschenswert, weil wir tatsächlich alle auch hier aus der Ecke kommen. Dementsprechend nehmen wir den Impuls mit. Danke, dass ihr alle da gewesen seid, und ich würde sagen...
Darf ich noch einen Schlussfazit für mich ziehen? Nee. Also ich sag mal, das würde ich jetzt auch Benedikt gleich sagen, wenn wir fertig sind. Für mich war das die größte Bestätigung, dass er genau der Richtige ist, und ich finde... Das war ja nicht gespielt. Du kannst so lange nicht miteinander spielen. Es war wirklich gut. Wir haben viel weniger Passagen gehabt, wo man gedacht hat, ach Scheiße, das wollte ich eigentlich sagen. Sondern ich fand, es war eine schöne Ergänzung, ja. Und ich freue mich richtig. Und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen stolz, dass es mir gelungen ist, so einen Nachfolger für uns zu begeistern. Das ist ja auch ein Ansehen für UVN. Also da freue ich mich drauf, und euch, lieber Sven und lieber Carsten, sage ich nochmal danke. War das erste Podcast, das ich tatsächlich so mitgemacht habe, und hat Spaß gemacht.
Ich finde, du warst auch ein hervorragender Podcast.
Wirklich. Also und was mir besonders gefallen hat, natürlich, wir haben eine Menge Aufgaben hier in der Wirtschaft. Aber was ihr wunderbar nach vorne getragen habt, nicht nur, dass ihr zusammen wunderbar funktioniert, sondern dass es auch durchaus Dinge gibt, die man auch mal positiv nach vorne stellen kann. Bei allen Herausforderungen, die wir haben, da habt ihr heute auch eine ganze Menge Mut nach vorne getragen. Ich glaube, das ist halt auch aus Wirtschaftssicht auch nicht ganz unwichtig.
Das ist ja hier voll die Resümee.
Ja, das ist ja schon Strich drunter. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank. Es war großartig.
Ja, das war es wirklich.
Lieber Carsten, danke auch.
Ganz lieben Gruß und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal, und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.